Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Sophie Passmann, Moderatorin beim WDR, Kolumnistin, auch Autorin, Alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch. Das ist im Frühjahr erschienen. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio.
Hallo, danke für die Einladung.
Sie haben auch fast 90.000 Follower auf Twitter, auf Instagram sind es so ungefähr 70.000, die Sie da abonniert haben. Ich hätte jetzt auch sagen können, Influencerin, sind Sie das?
Nee, streng genommen nicht, weil Influencer und Influencerinnen, die verdienen ja Geld mit ihrer Reichweite. Also würde ich jetzt meine Reichweite an Shampoo-Firmen und irgendwelche Elektronikhersteller verkaufen und dann pro Posting Geld abrechnen, dann würde ich vielleicht Influencerin sein.
Waren Sie mal kurz verlockt?
Ich bin ständig verlockt. Okay. Ich bin ständig verlockt, wenn ich feststelle, wie viel Geld Leute mit 90.000 Followern bei Instagram oder bei Twitter verdienen können. Und dann denke ich aber wieder, nee, ich habe mich ja für den Weg des Wahren und Schönen und Guten entschieden und kann jetzt nicht anfangen, Spielungen in die Kamera zu halten.
Okay, dann würde ich sagen, wir influenzen mal schön öffentlich-rechtlich entlang einiger Themen dieses Tages im guten alten Radio. Schönen guten Tag, liebes Radiopublikum oder auch im Podcast. Hallo, liebe Podcasthörer. Ein Thema hat mit Alexa und Siri zu tun. Ich hätte da mal eine Frage. Siri, überwachst du mich?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe.
Na, die Frage war eigentlich einfach. Überwachst du mich? Jetzt sagt Siri gar nichts mehr.
Würde ich an der Stelle von Siri auch nicht. Also das ist eine schwierige Frage für Siri.
Ich habe das vorhin mal getestet und da hat Siri gesagt, nein, natürlich nicht. Ich glaube, diese Sprachassistenten variieren auch. Ich probiere es noch einmal, ich finde es spannend. Siri, überwachst du mich?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe.
Ich glaube, sie stellt sich gerade blöd, weil sie weiß, dass sie im Radio ist.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. Ist die künstliche Intelligenz so intelligent mittlerweile, dass sie uns derartig reinlegt. Okay, ob Sprachassistenten und all das, was sie aufnehmen, vor Gericht verwendet werden kann, das ist die Frage, warum ich überhaupt das alles gleich hier aufgespielt habe. Wir schauen auf Themen dieses Mittwochs und eines ist in unser aller Hände und in ganz vielen Wohnzimmern Geräte, mit denen wir sprechen können, denen wir Wünsche mitteilen. Siri zum Beispiel beim iPhone, auch wenn, wie gerade gehört, nicht immer alles so direkt ankommt. Es gibt auch Alexa, das ist dann eher so die Wohnzimmervariante. Frau Passmann, reden Sie mit Ihren Geräten?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe Siri ausgestellt und ich mache das auch, dass wenn ich Gespräche führe, wo ich sage, da möchte ich im schlimmsten Fall nicht, dass da irgendjemand was von mitbekommt, mache mein Handy aus. Mhm. Und ich würde auch nie eine Alexa zu Hause haben. Ich habe das erste Mal in meinem Leben jetzt vor ein paar Wochen eine Alexa bei einem Freund zu Hause im Wohnzimmer gesehen. War völlig fasziniert.
Also fasziniert im doppelten Sinne?
Oder ja, nur im negativen Sinne? Im negativen Sinne, dass ich dachte so, das ist doch auch so ein ganz kritischer Typ, der kein WhatsApp benutzt, aber hat dann eine Alexa da stehen. Und es ist natürlich auch faszinierend, weil es wahnsinnig praktisch ist, wenn man dann morgens, also der Gedanke morgens in die Küche reinzukommen und zu sagen, mach mal den Radiosender an, diese drei Handgriffe, die eigentlich simpel sind, die man dann spart, das ist schon attraktiv. Aber ich habe dann so ein bisschen mit ihr gesprochen und mir ein Lied gewünscht und habe so ein kleines Spielchen mit ihr gespielt. Die kann nämlich Promis erraten. Mhm. Und hat aber auch nicht funktioniert. Und dann dachte ich, meine Beziehung zu Alexa ist vorbei jetzt.
Diese Frage ist, wer da eigentlich alles auch zuhört, eine sehr politisch virulente heute. Die Innenminister tagen, die Innenminister von Bund und Ländern in Kiel. Und Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, möchte gerne im Zweifel auch bei den Sprachassistenten reinhorchen, wenn es zum Beispiel um Verbrechensbekämpfung geht.
Wir brauchen noch mehr Befugnisse gegenüber den Technologien der Moderne. Wir können nicht beim Telefon und seiner Überwachung stehen bleiben.
Das sagt Horst Seehofer.
Muss ich erstmal einen Schreckenkaffee trinken?
Ja, nehmen Sie einen Schluck. Konnte man hören. Wer weiß, was Alexa jetzt machen würde. Wenn Alexa hört, Schluck Kaffee, vielleicht würde dann gleich die Kaffeemaschine aufgesetzt und der nächste Kaffee würde aufgesetzt.
Oder bei Amazon würde direkt noch eine Packung neuer Filterkaffee bestellt.
Okay, jetzt haben wir überbrückt Horst Seehofers Idee. Gut, schlecht, müsste man drüber nachdenken. Was sagen Sie?
Also ich glaube, Horst Seehofer ist, wenn ich mal so die Minister und Ministerin durchgehe, der Schlechteste, der über Internet und Digitalisierung sprechen sollte. Also ein Mensch, der einfach wirklich, das meine ich jetzt auch gar nicht mit Häme, ein Mensch, der keine Ahnung von sozialen Netzwerken und den Big Five und dem Internet an sich hat. Ich glaube, der wirft diesen Vorschlag relativ nonchalant, ohne sich Gedanken über die Konsequenzen zu machen, in den Raum.
Jetzt könnte man zu seiner Ehrenrettung sagen, er ist ja auch nicht dafür unbedingt zuständig, sondern vor allem für Verbrechensbekämpfung als Innenminister.
Ja, aber er ist natürlich auch dafür zuständig, dass innere Sicherheit und Freiheit, dieser alte Konflikt, Konflikt immer vernünftig abgewogen bleiben. Und mein großes Problem damit ist erstens, dass ich glaube, dass ein CSU-Innenminister deutlich zu weit auf der Seite der Sicherheit steht und nicht auf der der Freiheit. Das ist aber meine persönliche Meinung. Aber ganz unabhängig davon finde ich es schon problematisch, einem börsennotierten Unternehmen, das kein Interesse hat an einer inneren Sicherheit, an irgendwelchen funktionierenden Staaten, Daten abzunehmen. Also ich finde, das ist schon eine Verkettung oder ich hau auch gegen das Mikro vor Aufregung. Das ist eine Verkettung, die ich problematisch finde, weil wir reden ja nicht von Telefonleitungen, sondern wir reden von Unternehmen, die Daten speichern, die eventuell uns Daten geben oder nicht.
Na gut, wenn mein Handy abgehört wird von meinem privaten Handyanbieter, dann ist das natürlich das Gleiche. Also da wird Infrastruktur angezapft, weil man sagt, in bestimmten Fällen gibt es ein berechtigtes Interesse des Staates reinzuhören. Darüber kann man ja diskutieren, ob das manchmal zu weit reicht. Aber dieser technische Schritt, dass man sagt, was man irgendwann für Telefon möglich gemacht hat, dass man das auch für andere Kommunikationswege öffnet, damit man eben nicht die Schlupflöcher lässt, das ist doch eigentlich ein berechtigter Gedanke.
Der Gedanke ist sowieso berechtigt. Also ich möchte auch gar nicht grundsätzliche Gedanken, die in den Raum geworfen werden, so wegreflexen mit Angst um Freiheit. Aber bei Telefonanbietern ist ja erstmal der erste Schritt, dass man auf Metadaten zugreift und schaut, wer hat wen wie angerufen, wann. Und dann in einem nächsten Schritt eventuell mit der richtigen Freigabe und Sicherheitsstufe kann man dann in Telefonate reinhören. Und das zum Beispiel, diese Nuance fehlt mir bei diesem Vorschlag von Horst Seehofer bisher total, dass er vielleicht davon spricht, wann wird denn Alexa aktiviert. Also dass man erstmal die Metadaten abzapft, aber sofort den Volltext von jedem persönlichen Gespräch abzugreifen, ohne Abstufung, finde ich schon einen sehr CSU-igen Vorschlag.
Okay. Was mich manchmal wundert, wie gut die Abwehrreflexe auch jetzt zum Beispiel bei Ihnen funktionieren, wenn der Staat in die Freiheit eingreift. Aber die flächendeckende Überwachung unseres Konsum- und Sozialverhaltens, wenn es denn Konzerne sind, die lässt ganz viele kalt. Das ist ein Gedanke, den übrigens auch Peter Schaar heute Morgen im Deutschlandfunk angesprochen hat.
Zum einen ist es so, dass man sich ja nicht allen Segnungen der Technik verschließen kann und sollte. Auf der anderen Seite gehen viele Menschen doch etwas unbedacht mit ihren Daten und mit ihren Geräten um. Und vielfach gibt es Datenschutzeinstellungen. Manche sehen das nur als lästig an. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt, dass man nur das wirklich aktiviert, was man braucht, damit dieser Dienst erbracht werden kann und nicht sozusagen erstmal alle Mikrofone an. Das ist vielleicht der bequemere, aber auf jeden Fall der langfristig schlechtere Weg.
Das ist die Mahnung und Warnung von Peter Schaar, dem früheren Datenschutzbeauftragten. Das ist ja kein neuer Appell, Sophie Passmann, aber irgendwie kommt diese Message nicht an, oder?
Ja, Bequemlichkeit gewinnt im Moment total. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen ändert, wenn man darüber mal mehr spricht oder auch ganz konkrete Dinge anspricht, die man ändern könnte, die gar nicht so viel Arbeit machen, die aber die Sicherheit von sehr sensiblen Daten massiv erhöhen.
Mhm. Würden Sie denn sagen, dass im Moment der Staat oder die Staaten das größere Problem sind, wenn es um Eingriffe in die Freiheit geht oder nicht vielmehr die großen Konzerne, Google, Amazon, Facebook?
Ich glaube, man kann sich ja nicht auf eine Seite stellen, weil das Problem ist eher die fehlende Regulierung und manchmal auch der Unwillen von der Regulierung dieses Eingreifens oder das Datenabklauben von größeren Diensten, die das ja in den meisten Fällen völlig legal machen. Da fehlt mir eher das Einschreiten. Also ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, es sind entweder die großen Tech-Unternehmen oder es ist der Staat. Es ist so die Verzahnung, die noch überhaupt nicht gut funktioniert. Und ich glaube, so was öffentliche Aufklärung angeht, um Sicherheit und gerade welche Daten sollte man wem wie geben, das ist auch noch nicht optimal, was aber vielleicht auch eher eine zivilgesellschaftliche Aufgabe ist und wäre.
Sophie Passmann, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen gleich über die K-Frage oder vielmehr die AKK-Frage. Sophie Passmann ist mein Gast heute im Deutschlandfunk Kultur. Nicht nur Autorin, Kolumnistin, unter anderem im Zeit-Magazin, sondern auch Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Nach wie vor richtig, oder?
Immer noch richtig, ja.
Und jetzt frage ich mich natürlich, Frau Passmann, wenn ich mir so die Debatten anschaue, die die CDU gerade durchmacht in Sachen Kanzlerkandidatur, freuen Sie sich, dass auch die anderen mal unsinnige Personaldebatten führen?
Ich finde die Personaldebatte überhaupt nicht unsinnig.
Nein?
Weil ich finde, im Gegensatz zur SPD, wo teilweise sehr gute Leute verscherbelt werden durch eine ziemlich zermürbende Parteistruktur, ist es bei der CDU dringend notwendig, darüber zu sprechen, ob AKK Annegret Kramp-Karrenbauer die richtige ist.
Ja, und ich höre bei dieser Frage, die Sie stellen, den Zweifel raus?
Ja, absolut. Also ich finde, die hat sich mindestens drei große Klopper geleistet. Das erste war der reaktionäre Vergleich von Schwulen mit Inzest, wo ich dachte, eigentlich müsste spätestens da eine konservative Partei, die den Konservatismus ernst nimmt, so eine beleidigende und menschenfeindliche Aussage in irgendeiner Weise mal zumindest diskutieren innerparteilich. Dann dieser wahnsinnig geschmacklose intersexuellen Witz im Karneval, wo ich noch gesagt hätte, wenn das das Einzige gewesen wäre, gut, da hat sich jetzt ein Pressesprecher ein bisschen verhoben. Aber das dritte, diese offene Diskussion vor, glaube ich, 2 Dutzend Journalisten und Journalistinnen, ob man vielleicht nicht vor der Wahl mal die Meinungsfreiheit im Internet aushöhlen sollte. Mhm. Das ist doch, also entweder sie ist wahnsinnig instinktlos oder eben hat ganz deprimierende Ansichten teilweise oder beides. Und beides ist keine gute Kombination, um eine Kanzlerkandidatin zu sein.
Aber jetzt hätte die CDU wahrscheinlich ein Problem, wenn sie eine Vorsitzende und Kanzlerkandidatin hätte, die ihnen, Sophie Passmann, als SPD-Mitglied gefallen würde. Und die Alternativen, die da auch im Raum sind, die klingen ja auch eher nicht so nach ein bisschen mehr liberal, ein bisschen mehr links, sondern eher so nach Friedrich Merz.
Ich habe ja auch kein Bedürfnis danach, dass die CDU liberaler und linker wird, ganz im Gegenteil.
Mhm. Also ich zum Beispiel, jetzt mal, also unabhängig von der parteipolitischen Seite, aber ein Friedrich Merz wäre möglicherweise vom Profil her übersichtlicher für die Menschen, weil da wüsste man, woran man ist.
Ja, ich glaube, also dass ich mir natürlich keinen Friedrich Merz als Kanzler wünsche, als SPD-Mitglied, das sollte relativ klar sein, aber ich glaube, die CDU würde unter anderem auch der SPD einen großen Gefallen tun, aber auch sich und der gesamten Parteienlandschaft, wenn sie zurück zu diesem klassischen Volksparteienmodell der CDU kommen, das nämlich für innere Sicherheit, starke Wirtschaft, starker Staat und so weiter steht. Ich glaube, dass sich in vielen Dingen da auch Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz gar nicht so sehr unterscheiden. Sie hat einfach nur in den letzten Wochen und Monaten, finde ich, kein besonders gutes Bild abgegeben.
Mhm. Gut, also insofern Sie sagen, das ist eine sinnvolle Debatte, weil es letztendlich auch eine inhaltliche Debatte ist. Worin wollen wir politisch? Ich hatte einen anderen Gedanken heute Morgen oder vielmehr seitdem das gestern so rumwaberte. Ich habe mich gefragt, warum tun wir uns und warum tun die Parteien sich das eigentlich an? Wollen wir nicht möglicherweise auf diese Kanzlerkandidaten-Idee einfach mal verzichten? Das Grundgesetz sieht das nicht vor, das Wahlgesetz sieht das nicht vor. Man könnte ja auch sagen, wir wählen mal, dann bilden wir Koalition und dann gucken wir mal, was passt.
Ja, also ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mir anschaue, wie die üblichen, die normalen, ich sage normalen Parteien, weil die Grünen da eine Ausnahme sind, wie die Listen bilden. Und Listen werden durch Klüngel und Machtkoalition innerhalb einer Partei gebildet. Und ich glaube, dass dieses Abschaffen der Kanzlerkandidatur erstens nicht die politische Debatte beflügeln würde, weil wir personalisieren sehr gerne in einem Wahlkampf und stürzen uns gerne auch auf eine Person. Und ich glaube, ich finde es auch gar nicht schlecht zu wissen, wer denn da Kanzler würde oder Kanzlerin. Und es sorgt, glaube ich, eher dafür, dass diese verkrusteten Parteienstrukturen noch eine Stufe weiter hochgetragen werden.
Mhm. Wenn man sich anschaut, setzt aber voraus, dass man dann auch die Kanzlerkandidatin oder den Kanzlerkandidaten in einem Prozess kürt und findet, der eben nicht Hinterzimmer heißt.
Ja, das halte ich für einen liebevollen Blick auf die Parteienlandschaft und den politischen Prozess. Ich glaube, also ich wäre ja schon froh, wenn Bundestagslisten und Wahllisten nicht im Hinterzimmer mit Machtklüngel gebildet würden, weil dann würde, glaube ich, die Erneuerung der einen oder anderen Partei relativ gut voranlaufen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass das bei einer Kanzlerkandidatur mühelos über die Bühne gehen würde.
Okay. Wenn ich jetzt mal ich gehe jetzt mal von 2021 aus, Sophie Passmanns Wunschkonstellation, Friedrich Merz auf der einen Seite gegen SPD-Kanzlerkandidatin, Kanzlerkandidaten.
Oh je. Ja, in der SPD neigt man ja dazu, ganz hektisch Namen zu rufen und sofort zu sagen, der muss es jetzt machen, die muss es jetzt machen. Ach, ich sage jetzt einfach mal, einfach um ihm ein bisschen Ärger zu machen, Kevin Kühnert. Okay. Einfach damit er gleich ein paar SMS bekommt von irgendwelchen Leuten.
Gut. Zwei Männer allerdings. Was sagt die Feministin Sophie Passmann an der Stelle?
Die Feministin in mir sagt, dass ich halte, die größere Gefahr ist für mich, dass wir dem Irrglauben aufsitzen, dass eine Frau wie Annegret Kramp-Karrenbauer oder eine Frau wie Angela Merkel in irgendeiner Weise einen Fortschritt für den Feminismus strukturell bedeuten würde. Weil das sind zwei mächtige Frauen und stehen Annegret Kramp-Karrenbauer noch viel mehr für eine mit Sicherheit nicht feministische, sogar antifeministische reaktionäre Politik teilweise. Das heißt, die Feministin in mir jubelt auch nicht, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer davor steht. Ich finde, man müsste viel eher weg von diesen Spitzenpositionen schauen und hin in die Parteistruktur.
Bremen ist ein sehr kleines Bundesland mit relativ großen Problemen. Jetzt will ich nicht direkt den Zusammenhang herstellen, dass die SPD dieses Bundesland seit 1946 ununterbrochen regiert. Aber manchen stellt sich schon die Frage, sollte sie das nach der Wahlschlappe von vor 2 Wochen weiter tun? Sozialdemokratin Sophie Passmann ist an meiner Seite heute. Sollte sie oder es gibt ja auch das Modell Erneuerung in der Opposition.
Ja, also ich glaube, das habe ich auch bei der Europawahl schon gedacht, dass die SPD da teilweise für eine Politik abgestraft wird, obwohl nicht wegen ihrer Politik, sondern wegen des Zeitgeistes. Also, dass die Leute sich vielleicht einfach auch mal nach vielen Jahrzehnten sehnen im Glauben, dass da irgendwas anders oder besser oder neuer wird, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass diese 8 Prozentpunkte, die sie jetzt verloren haben in Bremen, wirklich damit zu tun haben, dass alle unfassbar unzufrieden sind mit der Regierung, sondern eher auch ein bisschen damit, dass man gerne auch andere, zum Beispiel die Bundesebene, direkt überträgt auf die Stadtstaatebene und dann überträgt sich so eine Unzufriedenheit mit der SPD.
Ich frage das vor dem Hintergrund. Heute beginnen nämlich die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und Linken. Also es wird wahrscheinlich, wenn man sich da einigt, weitergehen mit einer SPD-geführten Regierung in Bremen. Ich würde ja sagen, Ihre Partei hat Burnout, sowohl in Bremen als auch vor allem im Bund. Ich meine, im Bund sind die Sozialdemokraten im Prinzip mit einer kleinen Pause seit 1998 in der Verantwortung. Und möglicherweise ist auch das, was ganz gesund ist in der Demokratie, dass man mal kurz durchschnaufen kann, mal kurz überlegen kann, was wollen wir denn eigentlich machen, bevor man gleich schon wieder praktische Entscheidungen in der Regierung treffen muss.
Ich glaube, es ist weniger Burnout als Boreout bei den wichtigen Entscheidern und Entscheiderinnen. Okay. Und da meine ich auch vor allem so die zweite bis dritte Reihe. Ich glaube, das Problem der SPD ist einfach, dass da viele Leute sehr, sehr eng an ihrem Posten hängen. Und den Gedanken, diesen Posten irgendwann nicht mehr zu haben, zugunsten einer Erneuerung der Partei, überhaupt nicht spannend finden. Und lieber einfach Dienst nach Vorschrift machen, wie schon vor 20 Jahren. Das finde ich, glaube ich, das viel größere Problem. Aber ja, okay. Opposition, ich war auch kein Fan von GroKo.
Okay, gut. Ich höre aber so ein bisschen raus, mit Kevin Kühnert wäre die GroKo auch wieder mehr Fun.
Nee. Ich glaube, also das würde ich Kevin Kühnert nicht zumuten wollen, in die GroKo zu gehen. Das wäre ja kognitive Dissonanz für den jungen Mann. Der junge Mann, ich klinge schon, als wäre ich älter als er.
Nee, Sie sind ein jünger. Stückchen jünger, ne? Ja. Genau, Jahrgang 1994. Ja. Jetzt müssen wir eins mal erklären. Jahrgang 1994, warum sind Sie eigentlich in die SPD gegangen?
Selbsthass. Ich wollte irgendeinen Bereich in meinem Leben, wo es nicht läuft.
Okay.
Ich bin in die SPD eingetreten, um es mal ganz kurz aufrichtig und pathetisch zu werden, weil ich die Idee der Solidarität in einer Gesellschaft immer noch genauso gut finde wie vor jeder Wahlstabe der SPD. Die Kernaufgabe der SPD ist weiterhin eine richtige und wichtige und gute. Sie wird halt gerade nicht gut umgesetzt.
Mhm. Stichwort nicht gut umgesetzt. Ich habe es genannt, SPD, Grüne, Linke, Rot, Rot, Grün. Wenn das in Bremen klappt, dann wäre das erste Bündnis dieser Art in Westdeutschland. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das für irgendjemanden noch ein Schrecken ist, aber offenbar ist es das. Also es gibt verschiedene Kommentierungen und politische Reaktionen und Menschen, die das wirklich offenbar besorgt.
Ja.
Was sagen Sie denen?
Ich finde das fast possierlich, dass man wirklich denkt, der Linksextremismus würde jetzt in die Regierung einziehen, wenn man Rot-Grün-Rot oder Rot-Rot-Grün macht. Ich glaube, die müssen einfach sich daran gewöhnen, dass die Welt sich weitergedreht hat seit den 90ern.
Mhm. Okay. Und so Sorge vor Enteignung und dergleichen. Ich meine, in Berlin ist das auf dem Weg, was den Wohnungsmarkt angeht. Ich glaube, das ist daraus genährt, ne? Dass man dann denkt, aber das ist vielleicht eher an die Adresse der Grünen, ne? Dass man dann sagt, ach, wir wollten doch eigentlich sowas Nettes, Bürgerliches der Mitte wählen und auf einmal kriegen wir dann da diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Sie können es sehen, Kommunisten mit in der Regierung.
Ja, also das ist mit Sicherheit eine Sache, die viele Leute, die jetzt die Grünen gewählt haben, sowohl in Bremen als auch bei der Europawahl, vielleicht auch bei der nächsten Bundestagswahl, vielleicht feststellen werden, dass die ja eher die Grünen oft wählen aus so einer Wohlfühl-Klimaschutzrichtung und eigentlich gar nicht aus einer überzeugten linken Position, was die Grünen ja auch ganz oft und ganz lange nicht vertreten. Also wenn man sich anschaut, was die Grünen bei den Sondierungsgesprächen mit der FDP und der CDU vor der GroKo bereit waren, alles aufzugeben, dann kann man da schwerlich von einer linken Partei sprechen. Das ist halt eine bürgerliche grüne CDU gewesen in der Zeit.
Ja, man muss dazu sagen, die waren da natürlich in diesen Verhandlungen auch sehr schwach, während der kleinste Partner gewesen mit irgendwie gerade mal 9% in diesen Koalitionsverhandlungen, die damals stattgefunden haben.
Das ist aber kein Grund, den Markenkern aufzugeben.
Ja, aber ich meine, jetzt können Sie sagen, mit so einem 20%-Mandat kann man natürlich ganz andere Sachen rausholen.
Genau.
Werden wir sehen.
Und ich glaube, die Grünen werden da eine ähnliche Debatte führen wie die SPD, die seit Jahren führt. Da wird der eine Flügel, also das ist ja auch nicht neu, aber das wird natürlich jetzt vielleicht mit Regierungsverantwortung zu greifen nah nochmal brachialer werden. Mhm. Will man die linke Enteignungspartei sein mit grünem Anstrich oder möchte man die bürgerliche, berühmte Latte Macchiato-Partei sein für Besserverdiener, die es auch nicht so richtig stört, wenn das Biohack mehr kostet?
Wissen Sie, was, glaube ich, wirklich hilft bei den Grünen im Vergleich zur SPD gerade? Wir haben gerade über Burnout oder Boreout gesprochen. Die Grünen, die haben jetzt so lange nicht regiert und haben da wirklich viele Leute mit Energie. Vielleicht ist das deswegen alleine gut, dass man die mal ranlässt.
Und ja, und die haben auch einfach einen gesunden Wettbewerb. Die haben, das gibt eine schöne Wettbewerbskultur in der Partei, auch wenn ich die Partei nicht wählen möchte, dass man auch junge Kandidaten, Kandidatinnen wertschätzend in diesen Wettbewerb mit reinnimmt. Und da hängen auch Leute an ihrem Posten, aber trotzdem gibt es nicht diese Kultur, dass man einen Schulterschluss mit den anderen MdBs macht, in der Hoffnung, dass die jungen Leute jetzt mal nicht zu nah an den eigenen Posten ranrücken.
Schauen wir mal auf gute Entwicklungen, die gibt es auch heute, an zwei ganz unterschiedlichen Orten. In Moskau, da ist wenige Tage nach seiner Festnahme der russische Enthüllungsjournalist Ivan Golunow wieder auf freiem Fuß. Vorausgegangen waren nicht nur internationale Proteste, sondern auch deutlich sichtbarer Widerstand in Russland selbst. Mehrere Zeitungen hatten auf ihren Titelseiten gegen seine Festnahme protestiert. Und dann Hongkong, die größten Proteste seit 1989. 1 Million Menschen auf der Straße gegen ein Gesetz, mit dem die Auslieferung von Straftätern nach China möglich werden sollte. Kurzes Update aus unserem Studio vor Ort von Markus Pfalzgraf.
Eigentlich sollte das umstrittene Auslieferungsgesetz heute im Parlament von Hongkong beraten werden. Doch der Präsident verschob die Sitzung kurzfristig auf unbestimmte Zeit. In der Nacht und am Morgen blockierten tausende Menschen größere Straßen in Hongkong, auch am Parlament. Regierungsgebäude wurden abgeriegelt. Auch heute könnten die Proteste wieder größer werden. Auch Streiks und weitere Blockaden sind angekündigt. Am Wochenende hatte es die größten Proteste in Hongkong seit Jahrzehnten gegeben. Bis zu 1 Million der rund 7 Millionen Menschen in Hongkong war auf der Straße. Später hatte es auch Ausschreitungen gegeben. Regierungschefin Lam hatte das als radikale Aktionen bezeichnet. Sie will das Gesetz durchbringen, das aus ihrer Sicht helfen soll, Kriminalität in der Region zu bekämpfen. Kritiker befürchten allerdings, dass Verdächtige auch nach Festland China überstellt werden könnten, ohne dort einen fairen Prozess zu bekommen.
Proteste dagegen in Hongkong, Proteste in Moskau. Sophie Passmann ist weiter an meiner Seite, Kolumnistin und Autorin. Wir haben das heute redaktionell zusammengedacht mit dem schönen Gedanken, Protest ist nicht zwecklos, selbst da, wo man eigentlich gar nicht mehr erwartet hätte, dass er was bringt, wie zum Beispiel in Russland. Können Sie dem folgen, diesem Gedanken?
Ich kann dem folgen. Das Schöne finde ich, dass es ja zwei verschiedene Qualitäten von Protest sind. Das eine, der zivilgesellschaftliche Leute, einzelne Personen gehen auf die Straße und der Protest in Moskau, dass auf einmal die vierte Gewalt, sag ich mal, also dass Zeitungsredaktionen sich geschlossen entschieden haben, ihre Marktmacht zu nutzen, um zu sagen, wir machen ja in Sachen Demokratieeinschränkung schon viel mit, aber das ist so, die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und die Unversehrtheit hat von Journalisten und Journalistinnen. Das ist so eine Sache, wo wir uns alle im Schulterschluss gemeinsam dagegen die Regierung stellen. Verschiedene Qualitäten, aber beides tröstend tatsächlich.
Das Interessante ist bei Russland, wir hatten ja jetzt auch gerade dieser Tage wieder diese Debatte ausgelöst, unter anderem durch den sächsischen Ministerpräsidenten, wie umgehen mit Russland, Sanktionen, ja, nein. Dass in Russland offenbar mehr Opposition möglich ist, als wir das für gemeinhin möglich halten. Also dass Zeitungen da auch andere Kommentierungen machen können. Interessanterweise lässt Putin die Zeitung einigermaßen gewähren, während das Internet komplett kontrolliert ist. Wahrscheinlich hat er gedacht, die sind nicht mehr so mächtig, muss ich gar nicht mehr machen.
Ich kann ganz schlecht, ich will auch gar nicht in Putins Kopf reingucken, aber ich bin sehr verhalten, was jetzt eine Einschätzung angeht, ist es doch eigentlich alles gar nicht so schlimm, wie man denkt, weil wir reden ja eigentlich nur von dem Mindesten, was in einem freien Staat möglich sein sollte, nämlich Pressefreiheit. Und deswegen, solange das Internet weiterhin so reguliert ist, möchte ich nicht so tun, als sei das jetzt alles cool.
Also vollkommen richtig, ne? Man darf jetzt nicht übertreiben. Meine Hoffnung war heute genährt dadurch, dass ich so den Eindruck habe, das Pendel schlägt möglicherweise irgendwann zurück. Wir haben jetzt so eine lange Phase erlebt, wo man eigentlich immer nur Rückschrittsnachrichten hat, Ausbreitung des Populismus, Einschränkung von Freiheiten. Möglicherweise ist es irgendwann überdreht. Und als ich das gedacht habe, habe ich mich gefragt, inwieweit ist das auch ein Generationenblick? Ich bin Jahrgang 1978. Meine politische Sozialisation fing so an mit so schönen Sachen wie dem Mauerfall, erste Bilder, die so im Kopf entstehen und dann eigentlich nur eine Positivgeschichte. Ausweitung der Demokratie, der Glaube, dass die Freiheit funktionieren wird.
Es lief nur gut für Sie.
Es lief nur gut. Und dann 10 Jahre lang jetzt Rückschläge.
Ja.
Jetzt frage ich mich für jemanden Jahrgang 1994, wie das ist, weil Sie haben ja im Prinzip angefangen eigentlich mit dieser ganzen Rückschlagsphase eher.
Ja, ich glaube nicht an ein Pendel, weil ein Pendel klingt so so, das Bild ist so unfreiwillig, beziehungsweise ist so automatisch, als würde man das auch gar nicht anhalten können. Gerade wenn man bei dieser Moskau-Geschichte bleibt, muss man ja auch schauen, dass es einfach Organisationen gibt, Reporter ohne Grenzen, die sich einfach international da wahnsinnig engagiert haben und weiterhin engagieren. Also es ist schon eine große zivilgesellschaftliche Mühe, dass eben dieses Nicht-Pendel nach vorne schlägt, was immer es dann auch ist. Also es gibt mit Sicherheit in manchen Bereichen eine sanfte Vorwärtsbewegung, die aber sich nicht wie eine Vorwärtsbewegung anfühlt, weil sie eine Reaktion ist auf einen unglaublichen Backlash. Also dass man in einer Situation, in der Pressefreiheit überhaupt eingeschränkt wird, das als Erfolg verbuchen muss, dass ein Journalist nicht illegalerweise weiter festgehalten wird, weil er seinen Job gemacht hat. Da, auch da wieder ist meine Freude so ein bisschen gedämpft. Wir haben, glaube ich, einfach gerade eine Atmosphäre, in der die kleinsten Errungenschaften in Sachen freiheitliche Verteidigung schon als großer Erfolg gezählt werden müssen, leider.
Der Tag mit Sophie Passmann, die schon in jungen Jahren auf Bühnen stand als Poetry-Slammerin. Jetzt muss ich es doch noch einmal erwähnen. Standen Sie auch schon mal auf der Bühne der Volksbühne in Berlin?
Ja, vor 2 Wochen. Ich war zu Gast beim Salon, beim Gesprächssalon von Jakob Augstein.
Okay, also nicht slammen, sondern
reden. Nein. Slammen, okay. Das habe ich hinter mir.
Diese Volksbühne, von der ich spreche, die hat ja das Feuilleton rauf und runter beschäftigt. Abgang Frank Castorf, nach vielen, vielen Jahren Auftritt Chris Derkon, der glücklose Belgier, der vor einem Jahr hinschmiss. Und seit heute ist klar, wie es jetzt weitergeht. Es läuft gerade in diesen Minuten eine Pressekonferenz, bei der Susanne Burkhardt für uns ist, gerade kurz mal rausgekommen ist. Und da hat sich ein alter Bekannter der Bühne als neuer Intendant vorgestellt, oder er wurde vorgestellt, der Regisseur René Polisch. Mit welchem Versprechen?
Ja, mit dem Versprechen, das Haus zu öffnen, ein Theater zu machen, nicht für Regisseure, sondern ein Theater, in dem Autoren und Schauspieler gemeinsam arbeiten. Ein Theater, das er zwar als einzelner Intendant leiten wird, aber mit ganz vielen Leuten an seiner Seite.
Mhm. Sophie Passmann, ich musste bei dieser Entscheidung unweigerlich an Ihr Buch denken, das gerade rausgekommen ist. Alte weiße Männer. No offense, René Polisch ist jetzt nicht so super alt, keine Frage.
Man könnte meinen, es gibt keine 56. Frauen im Theaterbusiness. Es gibt keine einzige Frau offensichtlich.
Ja, Susanne Burkhardt, kam diese Frage zumindest schon mal auf jetzt gerade?
Naja, die hat sich selber so ein bisschen entkräftet insofern, als dass, wir wissen ja, dass Klaus Lederer angekündigt hat, die Leitung der Volksbühne soll jünger, weiblicher und diverser werden. Das kann man jetzt in der Figur von René Polisch vielleicht jetzt nicht direkt erkennen, aber er bringt ja eine ganze Menge Leute mit. Also ein Name, der die ganze Zeit über immer wieder viel war, Florentina Holzinger, das ist eine junge Autorin und Theatermacherin. Constanza Makras wird mit ihm arbeiten. Ida Müller, die man ja kennt in der Zusammenarbeit mit Vegard Winge, die am Prater diese sensationellen 12-Stunden-Performances gemacht haben. Sie wird die neue Ausstatterin, Chefausstatterin hier an der Volksbühne. Sie ist ja Kostümbildnerin und Bühnenbildnerin. Also die wird sozusagen auch das äußere Bild des Hauses prägen. Also Polisch hat ganz klar gesagt, ich bin zwar der Intendant, das bin ich, weil das die anderen so wollten. Nicht, weil ich gesagt habe, Leute, hier, ich bin der Mann, ich will oben stehen und ihr seid dann sozusagen meine Corona. Nein, es ist eine Entscheidung, die wohl in der Gruppe so gefallen ist.
Mhm. Alte weiße Männer, das kann man ja auch nicht als Gender- oder Generationenfrage verstehen, sondern vielleicht auch konzeptionell, Susanne Burkhardt. Es gibt manche, die lesen diese Entscheidung für René Polisch so, keine Experimente zurück zum alten Volksbühnenkonzept, für das ja 3 Jahrzehnte Frank Castorf stand. Jetzt höre ich bei Ihnen schon raus, es soll alles teamiger werden und anders, aber ist die Sorge nicht dennoch in gewisser Weise berechtigt?
Ja, berechtigt ist die Sorge erstmal, aber so wie ich jetzt René Polisch erlebt habe, er hat natürlich jetzt noch nicht so wahnsinnig konkrete Sachen vorschlagen können, weil das ist alles ja noch ganz frisch und er beginnt ja auch erst in 2 Jahren. Aber ich finde, er hat ganz klar gesagt, ich komme hier nicht als trojanisches Pferd der alten Volksbühne. Es kommen zwar alte Namen wieder zurück, Martin Wuttke wird wieder hier arbeiten, Katrin Angerer, Fabian Hinrichs, Franz Beil, Sophie Reuss wird ein Jahr später dazustoßen, die ist ja noch am Deutschen Theater verpflichtet. Auf die Frage, ob Leute wie Herbert Fritsch oder Christoph Martala zurückkehren, hat er gesagt, das kann er jetzt noch nicht sagen, aber er ist mit wahnsinnig vielen Kollektiven und auch jungen Menschen im Gespräch. Er ist auch mit den Besetzern der Volksbühne im Gespräch, die, wie wir uns erinnern, ja unter Chris Derkon hier das Haus besetzt haben. Er wird mit denen auf jeden Fall zusammenarbeiten in irgendeiner Form. Wie genau, hat er noch nicht gesagt. Und es ist für ihn ein Haus der Autorinnen und der SchauspielerInnen. Und das wie er das dann umsetzt, muss man sehen. Er will keine Konzepte. Er sagt einfach, er will seine Form des Zusammenarbeitens des Teams in das Haus bringen.
Mhm. Man hört bei Ihnen im Hintergrund, in der Volksbühne ist einiges los. Wenn Sie zurück müssen in die Pressekonferenz, entlassen wir Sie. Wenn nicht, bleiben Sie gerne noch dabei. Bei einem Gedanken, Chris Dercon, der Name ist natürlich jetzt mehrfach gefallen. Der Mann, der ja versucht hat, Theaterbühne auszuweiten, diese Idee der Volksbühne auszuweiten. Der hat viele Fehler gemacht. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Aber in gewisser Weise ist das ja auch eine Frage, Sophie Passmann, vielleicht an Sie, inwieweit man dieses Medium Theater öffnen kann, rausholen kann aus dem Kreis der üblichen Verdächtigen, der üblichen Theatergänger. Da ist natürlich das Scheitern von Chris Dercon vielleicht auch ein gewisses Scheitern dieses Ansatzes gewesen.
Also ich glaube, Theater wird als Medium weiterhin ein, traurigerweise, ich sage das jetzt gar nicht mit Freude, ein Special-Interest-Thema sein, weil wenn ich mal wieder raus in die normale Welt gehe und gleich in der U-Bahn René Polleschi rufe, dann wird, glaube ich, niemand von seinem Handy aufgucken und sagen, ach, die Volksbühne gehört wieder uns. Nichtsdestotrotz finde ich, ich finde es schön zu beobachten, dass die Volksbühne bei ganz vielen Leuten, bei ganz vielen BerlinerInnen einfach etwas so Emotionales war, dass es sich wie ein Zurückkommen und ein wieder nach Hause kommen anfühlt. Also dass, wenn ich mir anschaue, wie viel Freude mit der Übernahme von René Polleschi verbunden ist bei einigen Kulturschaffenden, dann zeigt es ja doch, dass das Theater etwas ist, mit dem man ganz viel verbinden kann, was so eine Art künstlerische Heimat für AutorInnen und wichtige Menschen und auch nicht wichtige Menschen haben kann.
Und Generation YouTube?
Ich glaube nicht an Generation YouTube, ich glaube an Menschen, die jung sind und auf YouTube sind.
Okay. Es gab jetzt gerade diese Zahlen, die gesagt haben, für eine Generation, ich glaube bis ein 18-Jährigen oder was, ein 25-Jährigen, dass YouTube das Leitmedium ist.
Ja.
Deswegen komme ich da gerade drauf.
Ja, also aber es gab ja, glaube ich, auch nie eine junge Generation, für die das Theater geschlossen das Leitmedium war. Deswegen ist es vielleicht auch ein besonders harter Vergleich, aber mit Sicherheit passieren weniger kluge Gedanken auf YouTube als in einem durchschnittlichen Theater. Aber man kann mit Sicherheit überlegen, wie man das schafft, mehr junge Leute vom Fernseher ins Theater zu bringen. Und ich weiß nicht, ob das nicht eine grundsätzliche Frage...
Jetzt haben Sie Fernseher
gesagt. ...in das Theater zu bringen. Aber ich glaube nicht, dass es eine Frage des eines Intendantenwechsels ist, um ehrlich zu sein.
Susanne Burkhardt, gab es denn, das ist jetzt alles ganz frisch, die Pressekonferenz hat vor 50 Minuten angefangen. Gab es denn da irgendwelche Hinweise auch, was so Öffnung und dergleichen angeht? Also so ein bisschen Dercon-Geist, das, was man damit verbunden hatte damals?
Also so ins Detail ging es jetzt noch nicht. Ich meine, wir wissen schon, dass auch bei René Polleschi die Inszenierungen oft voller junger Leute sind. Also der zieht auch junge Leute ins Theater, interessanterweise, weil er sich mit den aktuellen Diskursen immer wieder auch beschäftigt. Und was jetzt hier rüberkam, war eben, ohne dass er konkrete Namen nennt, der hat wohl offenbar mit sehr, sehr vielen Kollektiven gesprochen, mit sehr vielen jungen Autorinnen oder Theaterleuten, Kollektiven. Und da ist noch nicht alles in unter Dach und Fach, aber deswegen wurden da jetzt keine Namen genannt. Aber ich bin mir sicher, ihm ist es wichtig, dass es ein Haus für Autoren gibt, das es so in Berlin noch nicht gibt. Und er will das mit möglichst vielen Leuten versuchen, auf einen neuen Weg zu bringen. Und ich glaube nicht, dass das so eine Kastorf-Aufwärm-Ära wird, sondern schon was Neues.
Susanne Burkhardt, vielen Dank für diese Information, diese Einschätzung. Danke in die Volksbühne. Sophie Passmann, danke bis hierhin. Sophie Passmann, letztes Attribut für heute, Feministin?
Ja.
Ja, ja? Okay. Muss man als Feministin Frauenfußball gucken?
Nee, ich gucke gar keinen Fußball. Ich habe ein Fußballspiel in meinem Leben geschaut bisher. Und das würde ich jetzt bei Frauenfußball auch nicht ändern, wenn ich nicht eine größere Geldsumme dafür geboten bekomme.
Kann ich leider nicht anbieten. Feministin, ja oder nein, wer möchte, kann heute Abend Deutschland gegen Spanien sehen bei der Frauenfußball-WM in Frankreich. Dann sage ich an dieser Stelle, Sophie Passmann, vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Danke für die Einladung.